Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen in diesem Jahr auch von meiner Seite. Wir starten heute mit dem ersten Teil in die Serie zum Thema Vergebung. Und ich habe mir gedacht, komm, wir fangen doch ganz am Anfang an, so am Anfang, oder? Und ich möchte die Frage stellen, was steht denn ganz am Anfang von unserem Knatsch, von unserem Streit, aber auch von unserer richtig grossen Beziehungskatastrophe? Was ist denn der Anfang? Und wir alle, wir gehen ja nicht in eine Beziehung rein und denken, die will ich jetzt zerstören, die da trennen wir uns nachher. Oder niemand von uns heiratet und sagt, wir scheiden uns wahrscheinlich dann im 7. Jahr. Sondern wir alle, wir gehen in unsere Beziehungen rein und wir wünschen uns, dass sie funktionieren. Niemand möchte, dass etwas bricht. Und trotzdem erleben wir es immer wieder, dass eben gleich etwas kaputt geht und dass etwas bricht. Aber was ist denn ganz am Anfang von diesem Bruch? Der Manu und ich, wir sind Ende November eingeladen gewesen zu einem Essen am Sonntagabend. Der Manu ist gefahren und ich bin eben dran gewesen. Und der Gastgeber, der hatte so eine Einfahrt gehabt, und wir sind das erste Auto gewesen, das parkiert hat. Und ich habe gewusst, es kommen noch andere Autos und der Manu hat das Auto. Und ich habe gesagt, Schatz, kannst du nicht das Auto so parkieren, dass wenn jetzt die anderen Autos kommen, dass wir nicht einparkiert werden, oder? Weil vielleicht sind wir die Ersten, die dann wollen oder müssen gehen. Und ich wäre einfach froh, wenn wir nicht einparkiert werden. Mein Mann, oder, parkiert das Auto um und wir steigen aus. Und ich schaue es mir an und ich sage einfach, das ist jetzt genau gleich schlecht, oder? Und ich habe gesagt, Schatz, gib mir den Schlüssel. Und ich habe das Auto genommen, habe es an die Strasse runtergefahren und habe es eigentlich eine super Idee gefunden. Er hat ja dann nicht mehr so laufen. Und ich habe das Auto dort angestellt, wo ich gefunden habe, da werden wir nicht einparkiert. Ich bin meinem Polizisten nicht so gut angekommen, dass ich das Auto selber umparkiert habe. Du lachst jetzt, oder? Ich meine, das ist eine kleine Geschichte. Wer hat mein Auto parkieren? In der Bibel sind wir schon eine Stufe weiter, oder? Der König Saul, er ist der erste König, der das Volk Israel hat. Er ist der Mann, oder? Er ist das erste Mal, so eine Stellung hat er gehabt. Wir lesen, dass es da so Frauen gegeben hat, die ein Lied gesungen haben. Sie haben gesungen, nachdem der David, das ist so ein kleiner Hirtenbub, so ein Schnösel, der ist gekommen und hat den Kampf geführt. Und die Frauen, die haben gesungen, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Das ist einfach ein Lied. Das ist nicht das grosses Problem, oder? Aber wir lesen, dass der Saul das Lied überhaupt nicht gern gehört hat. Und es hat ihn richtig, richtig wütend gemacht. Und nur ein paar Vers später ist er so weit, dass er sagt, plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl auf. Also was passiert da? Von so einem kleinen Lied, wo nicht unbedingt wahr ist, wo der David nicht gemacht hat, sondern irgendwelche andere Frauen, ist er so wütig, dass er seinen Speer nimmt und sagt, jetzt bring dich um. Also ich sage, so ein kleines Lied führt fast zu einem Dorsch und einem Totschlag. Jetzt setze ich noch einen drauf. Und das ist jetzt vielleicht ziemlich happig, oder? Aber ich bin schauen, was sagt man denn, was ist denn der Anfang von einem Amok-Täter? Wie kommt ein Mensch dazu, es so wütig zu sein, dass er möchte die Leute umbringen? Und das ist echt eindrücklich gewesen. Da steht, also das habe ich im Internet gelesen von verschiedenen Leuten, die sagen, es gab immer eine Gemeinsamkeit. Alle Täter waren in irgendeiner Weise gekränkt. Da steht nicht, das sind alles Leute, die aus katastrophalen also Familien kommen und richtig tragische Opfer schon gewesen sind, sondern das sind Kränkungen, das sind kleine Ärgernisse, das sind unsere alltäglichen kleinen Sachen, die dazu geführt haben, dass die zu so Taten werden. Ich habe noch ein Beispiel, wo ein Täter sagt, er sagt, der Grund meiner Amok-Tat war, dass vor 8 Jahren auf der Schulreise nach Rom keiner mit mir aufs Zimmer wollte. Ich meine, das Gefühl, das spüren wir alle, oder? Das tut weh. Ich meine, wenn du in einer Klasse bist und niemand möchte mit mir aufs Zimmer, das ist nicht, wirklich nicht nett. Das ist wirklich etwas, wo weh tut. Aber steht es in einem Verhältnis dazu, nachher die Klasse einfach umzulassen? Da frage ich mich. Ein anderer sagt über seinen Lehrmeister, den er erschossen hat, hat er gesagt, er hat mich nicht gequält, nein. Er hat niemals, ganz gleich wie gut ich meine Arbeit gemacht habe, ein Lob geäußert. Nicht einmal. Auch das, oder? Ich meine, da können wir uns alle sehr gut vorstellen. Wenn du es probierst, gut zu machen, wenn du dein Bestes gibst und dein Vorgesetzter, der sieht dich nicht, er nimmt es nicht wahr und er tut dich kein einziges Mal loben, das tut wirklich weh. Aber ist es wirklich im Verhältnis, den nachher rumzulassen? Das frage ich mich. Ich komme zu einer Behauptung jetzt ganz am Anfang, wo ich sage, am Anfang von all unseren kleinen und grossen Beziehungsproblemen stehen meistens kleine Kränkungen, kleine Ärgernisse. Du sollst hier aufschreiben. Also am Anfang, sage ich, sind einfach kleine Ärgernisse. Da. Was sagt denn Jesus dazu, wie wir mit dem umgehen sollen? Er wird gefragt, wie oft soll ich dem meinem Bruder vergeben? Und der Petrus ist mutig, oder er sagt, eine höhere Zahl, 7-mal, oder 7-mal soll ich ihm vergeben? Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jetzt für alle, die nicht so gut und schnell rechnen können, 7-mal 70, oder gibt 490-mal. Und ich glaube, was Jesus da möchte sagen, ist, hey, in euren Beziehungen, jeder Einzelne von meinen Nähe wird mich so um die 490 Mal ärgern oder kränken oder auch verletzen. Und er sagt, hey, so funktionieren wir Menschen. Das ist einfach so. Stell dich darauf ein, 490 Mal. Ich habe dann überlegt, meine kleine Schwester hat sicher in den ersten 4 Jahren ihre 400 aufgebraucht, oder? Der Manu ist jetzt immer 7 Jahre geheiratet. Ich habe ihn gefragt, was für eine Zahl ich sagen soll. Er hat sich nicht getraut, um etwas zu sagen. Aber jetzt sicher ist, nach dieser Autogeschichte sind wir eins weiter. Oder mein Baby, ich meine, ich müsste jetzt unbedingt ein bisschen. Also das nur schon das Baby da innen, das ärgert mich sicher auch schon zum 7. Mal. Oder? Also das heisst, Jesus sagt, hey, es ist einfach normal. Es ist einfach normal, dass wir uns ärgern. Und wir gehen gescheiter davon aus, dass es so ist. Und in den Sprüchen lesen wir, die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Also es ist die Liebe, es ist einfach, wir könnten ein bisschen lockerer werden und sagen, hey, 490 Mal, gratuliere, ist einer mehr, oder? Einfach ein bisschen lockerer, sagen, ja, das gehört dazu. So, das bedeutet auch, dass wir in Beziehung sind. Wenn du mich ärgern kannst, heisst es auch, dass wir eine Beziehung leben, oder? Und die Bibel sagt, die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Ich würde jetzt am gern aufhören und einfach sagen, jetzt haben wir es wieder gehört, oder? Einfach grosszügig sein, komm, wir sind wieder, gehen ein bisschen vom Guten aus beim anderen, wir tun ihm das Gute unterstellen und sagen, hey, jetzt wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint. Ich meine, ich habe das Auto echt nicht böse gemeint. Ich habe es wirklich eine super Idee gefunden. Er hätte ja nicht mehr rauflaufen. Ich bin nachher raufgelaufen, oder? Also, es war doch eine gute Idee gewesen. Und ich glaube, wir könnten uns gut daran tun, einfach einander ein bisschen das Gute unterstellen. Ich habe ein Bild vom Flughafen. Und vielleicht hilft es euch. Ich sage, mein Herz, das ist mein Wichtigstes, mein Nächstes. Und so Ärgernis, also eben etwa 490, die kommen. Und die kreisen da um mich herum. Und ich bin der Fluglotse. Ich bin Chef von meinem Herz. Und ich entscheide, was da landet und was nicht. Und mit Liebe zudecken bedeutet, ja, da kommt ein Ärgernis, du ärgerst mich, ich tue dich nicht landen lassen, sondern du darfst. Das war nichts, Tim. Also da, du kannst einfach weiterfliegen, das landet nicht, oder? Ich wünsche mir, dass wir richtig gute Fluglotsen werden in unserem Herz und einfach die Ärgernisse nicht mehr landen lassen. Gell? Das ist nicht immer ganz einfach. Und ich frage mich, wieso gibt es Ärgernisse? Ich meine, wenn du jetzt mir sagst, dein Auto steht ein bisschen schräg da draussen, dann ist mir das so etwas von gleich. Und das Flugzeug, das Das realisiere ich fast nicht einmal. Wenn du jetzt hingegen kommst und sagst, du hast in der letzten Schwangerschaft auch schon so zugenommen, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, um das nicht landen zu lassen. Aber wie kommt es denn, dass es Sachen gibt, die mich ärgern und die landen, und Sachen gibt, die nicht landen? Jetzt habe ich euch eben die zwei roten Kärtchen genommen, ihr könnt die mal nehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, zu lernen, zu unterscheiden. Das kennen ihr alle, oder? Fußball. Rote Karte ist ein richtiges Foul. Grob, fahrlässig, gemein, da bist du aus. Also das geht nicht, oder? Rot ist richtig, richtig böse. Und der Paul wird nächsten Sonntag über Rot reden. Was passiert, wenn so richtig deftige Foul passieren? Also, es gibt Rot. Aber im Fußball gibt es nicht nur Rot, es gibt eben auch Gel. Und Gel ist auch nicht recht, oder? Gel, das ist auch ein Foul, oder? Aber es ist nur Gel. Und jetzt üben wir mal ein bisschen üben. Einfach mal ein bisschen schauen, was ist jetzt Rotes Foul, was ist Gel. Also, mein Mann kommt 30 Minuten zu spät heim. Rot oder Gel? Ihr habt alle keine kleine Kinder mehr gesehen. Nein. Aber ja, oder? Das ist ein Ärgernis, oder? Das ist nervig, aber das ist nicht rot. Jetzt sagen wir das Nächste. Die Esther grüßt mich im Mikro nicht. Rot oder gel? Da kann man sagen, ja, habe ich irgendein Recht, dass sie mich grüßt? Eigentlich nicht, oder? Jetzt beim Paul, oder? Der Paul grüßt dich nicht im Mikro. Ich meine, den Lohn, den zahlen wir, oder? Da sind wir jetzt schon, also da... Jetzt will ich ein Frauenbeispiel. Jemand kauft genau die gleiche teure Jacke, die du hast. Oder? Du sagst rot, oder? Das ist ein Ärgernis, oder? Aber beim einen oder anderen ist es vielleicht wirklich noch ein bisschen nerviger, wieder nicht. Jetzt zum Beispiel, der Manu macht einen Witz über mich vor euch. Habe ich schon weniger gern, oder? Da sehen wir es schon wieder ein bisschen heikler. Jetzt da wird es noch ein heikler. Mein Partner geht mit einer Arbeitskollegin essen. Da würde ich jetzt mich nicht getrauen, oder? Vor allem, wenn er neben dran sitzt, oder? Das ist also... Aber da sind wir uns schon nicht einig, oder? Ist es jetzt richtig ein böses Foul, oder ist es einfach, da sind wir uns unterschiedlicher Meinung? Wie ist denn, wenn ich Susi an den Geburtstag einlade, nachdem wir Knatsch gehabt haben und sie kommt einfach nicht? Ist auch wieder schwierig, oder? Es ist, wenn sie einfach nicht kommt, weil sie es vergessen hat, dann sind wir gel. Aber wenn sie nicht kommt, weil sie sauer ist und sie mir alles rauswischen will, dann sind wir vielleicht schon eher in der Rot. Ihr seht, wir alle tragen unsere Brille. Jeder von uns hat eine eigene Meinung, hat eine eigene Deutung. Und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Wort. Und ich glaube, was den Unterschied macht. Die Ärgernisse, haben wir gesagt, die kommen einfach. Deutung. Könnt ihr das lesen? Gut. Ich habe es mir da vorgeschrieben, einfach, dass ihr das wisst. Also Deutung. Die Brille, die ich anhabe, die habe ich jetzt ganz meine eigene. Und ich glaube, bei der Deutung, dort wissen wir manchmal gar nicht, wieso dass jetzt das so passiert ist. Vielleicht, wenn ein Ärgernis immer sich wiederholt und du merkst, dass es da ziemlich viel auslöst, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Hilfe, um herauszufinden, was passiert da eigentlich. Der Satz, nicht die Umstände bestimmen mein Leben, sondern wie ich sie deute, der ist matchentscheidend. Der entscheidet, welches Flugzeug das landet und welches, das wir ganz locker loslassen können. Also einfach, welche Brille, wie dass ich das interpretiere und was das mit meiner Geschichte gemacht hat. Also unsere Autoparkiergeschichte. Am Montag bin ich auf den Manu zu und er hat gesagt, Schatz, wir müssen jetzt nochmal über das Auto reden. Und seine Emotionen sind schon ziemlich geladen gewesen und er war recht wütig auf mich wegen dem Auto. Und zu Recht, oder? Ich meine, er ist ein guter Autofahrer, er hat Verantwortung gehabt. Es wäre auch sein Problem gewesen, zu sagen, du kannst noch dein Auto umstellen. Also, er war dort gewesen. Und was war seine Deutung gewesen? Warum hat es ihn so geärgert? Ja, die Frau, oder? Ich meine, immer weiss ich es besser, sogar wo man das Auto parkiert, oder? Oder wenn es ihr nicht passt, dann macht sie es selber, oder? Das könnte so die wunde Punkte sein, die so ein kleines Auto auslösen kann. Und ich glaube, genau da, wenn nachher Gefühle drankommen, dann fängt die Todesspirale an. Ich nenne sie jetzt extra ein bisschen böse. Wenn ein Ärgernis einen wunden Punkt von mir trifft, dann kann es ziemlich heftige Gefühle auslösen. Und wenn ich den Punkt bei meinem Mann trifft, dass ich sage, er macht es nicht gut oder er macht es nicht genug gut, dann löst das ziemliche Gefühle in ihm aus. Und wir sind nicht einmal 24 Stunden weiter gewesen, und ich bin auch ziemlich hoch gewesen, vom gleichen Erlebnis. Weil ich habe einfach gedacht, hey, mein Mann, jetzt haben sie ihm gesagt, und habe ihm gesagt, Schatz, bitte, tu doch das Auto so parkieren, dass wir gehen können. Und er hat nicht gehört. Auch ich habe gedacht, ja, er nimmt mich einfach nicht wahr. Er lässt einfach nie auf das, was ich sage. Oder? Und er übergeht es völlig. Oder? Ihr spürt es. Und das Problem an dieser Todesspirale ist, dass es moderiert. Oder? Ich meine, das ist ein kleines Auto, oder? Aber wenn ich bei dem Satz bleibe, hey, mein Mann, ich sag's euch, der nimmt mich nicht wahr, der hört mir nicht zu, dann können wir unsere Ehe eigentlich aufhören. Weil wenn das einfach modern, dann wird es gefährlich. Uwe, ich gebe dir jetzt die Retourkutsche, gell? Du wirst darüber reden, wie dass man miteinander ins Gespräch kommen kann, wie man miteinander so Sachen auflösen kann. Ich bin gespannt auf deine Predigt. Jetzt gehen wir zum Saul. Ich habe euch gesagt, der Saul ist so ein Lied, das ihn so geärgert hat. Was war denn der wunde Punkt vom Saul? Wieso hat es ihn so ärgern? Der Saul war der erste König. Und im Samuel könnt ihr lesen, wie der Samuel auf ihn zukommt und sagt, hey, Gott hat mir gesagt, du bist der Nächste, du bist unser erster König. Gott hat dich auserwählt. Und der Samuel sagt, seht ihn euch an, unseren König, den der Herr auserwählt hat. Im ganzen Volk gibt es keinen wie ihn, oder? Also das ist das Wort, man sagt, er sei noch grösser gewesen, er sei ein richtig beeindruckender Mann gewesen. Also der Saul, der hat wirklich etwas dargestellt. Und er ist der Auserwählte gewesen. Nach dieser Berufung wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er kann prophetisch reden und erlebt richtig, hey, da kommt jetzt wirklich eine neue Salbung auch in mein Leben. Der Samuel ruft nachher das ganze Volk zusammen und sie tun losrühren, also werfen, wie das der König soll, wer das soll König werden. Und das Los fällt auf den Benjamin-Stamm und dann auf den Saul, seine Familie und Schluss und endlich auf den Saul. Und alle schauen um und schauen, wo ist denn jetzt der Saul, und er ist nicht um. Und sie fragen Gott, sie finden nicht. Und sie fragen Gott, wo ist er denn? Und dann sagt Gott, ja, er ist da, aber er hat sich bei der Ausrüstung versteckt. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Der Saul weiss, jetzt kommt dann gerade mein grosses Outcoming. Ich werde jetzt gerade zum König. Und er hat total Angst. Die Frage, wie werden die Leute reagieren, wenn sie jetzt hören, dass ich der Auserwählte bin, hat ihm einfach so viel Angst eingejagt, dass er sich versteckt hat. Sie sind ihn dann geholt und er ist König geworden. Aber wir merken, ein wunder Punkt beim Saul ist seine Angst, ist seine Menschenfurcht. Was denken dich die Leute? Und da ist so ein grosses, schönes Ereignis und er hat Angst. Aber wir lesen auch von einem Ereignis, wo ein bisschen Gegenwind kommt. Da geht es auf einen Kriegszug und Gott sagt ihm, ich habe die Not gesehen, ich habe das Leid gesehen, ich möchte, dass ihr alles umbringt. Alle Tiere, alles. Und der Saul und seine Leute wohl kochen nicht. Und der Samuel kommt und sagt, du, was ist das für ein Geblöcke da? Was sind das für Tiere? Dann sagt der Saul Schluss und endlich Folgendes. Ich habe gesündigt. Ich habe den Befehl des Herrn und deinen Auftrag nicht befolgt. Denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten wieder zu widersetzen. Also wir sehen wieder, der Saul ist ein bisschen ein Schisshass. Er ist vom Umstand her ja eigentlich ziemlich beeindruckend. Und er ist König. Er hätte alle Macht und Recht gehabt, um zu entscheiden. Aber sein wunder Punkt, seine Deutung, ist Angst. Ist Menschenfurcht. Und immer dann, wenn ein bisschen Gegenwind gekommen ist, dann hat er heftige Gefühle gehabt. Und darum ist es auch so passiert mit dem David. Er hat gedacht, hey, was ist, wenn sie wirklich ihn als König wenden? Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen, oder? Er hat Angst gehabt. Er hat den Gegenwind gespürt ab dem kleinen Lied und hat Angst gehabt, dass er könnte seinen Posten. Und immer dann, wenn der Saul Angst bekommen hat, dann ist er zum Täter geworden. Beim Amok-Täter sehen wir es am krassesten, oder? Auch da kommen, haben wir gesagt, kleine Ärgernisse, das sind wirklich schmerzhafte Sachen, da können wir nicht wegreden. Aber sie kommen auf einen wunden Punkt, wo zu so massiven Gefühlen kommen, dass es nachher zu einer Tat kommt. Darum sage ich, immer dann, wenn eine Kränkung unseren wunden Punkt trifft, dann kommt es zur Eskalation. Ich nenne das meine Todesspiralen, oder? Wieso ist das so? Ich glaube, dass wenn so ein geiles Flugzeug daherkommt und es landet auf meinem Herz und es trifft einen wunden Punkt, dann fährt es an Modern in meinem schönen Flughafen. Dann wird es rostig. Dann wird es faul. Und da passiert der grosse Fehler. Aufs Mal schauen wir das gelbe Flugzeug an, das Ärgernis, und wir denken, ziemlich rot. Oder? Schauen wir mal das an, was der gemacht hat. Ich meine, mein Mann, nie nimmt er mich wahr, oder? Nie lässt er zu. Oder, jetzt kommt der David, und jetzt wende ich den zum König. Da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Das ist rot. Und ich glaube, da passiert der grosse Fehler. Ein Ärgernis kommt und es modert und es wird in unseren Augen rot. Und über das wird der Paul nächsten Sonntag reden. Wie geht es uns, wenn rot trifft? Dann fühlen wir uns als Opfer. Und immer dann, wenn wir uns als Opfer sehen, dann haben wir Lust, um uns zu rächen. Dann geben wir uns zurück. Ja, wenn die Frau alles allein kann, kann ich auch ein bisschen später heimkommen. Dann hat sie die Kinder auch im Bett, oder? Und plötzlich wird das Ärgernis vielleicht doch ein bisschen mit einer bösen Absicht geschmückt. Und dann fährt die Spirale an. Und ich glaube, wenn wir da nicht schaffen, um reinzugehen, wenn wir es nicht schaffen, um das zu sehen und das richtig einzuordnen, dann werden eben wir zum Täter. Vorher haben wir Spiele gemacht mit dem Schiedsrichter und wir sind Schiedsrichter gewesen. Ich frage mich, wenn Gott Schiedsrichter ist, was ist denn in seinen Augen rot und gelb? Ich habe den Spruch 6 gefunden, wo man ziemlich unter die Haut ist, wo sagt, 6 Dinge sind es, die der Herr hasst und 7, die er verabscheut. Also das sind die Sachen, wo Gott richtig, richtig hässig machen, wo er richtig rot sieht. Was kommt jetzt? Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet, einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sät, einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Die Liste der 10 Gebote, die kennen wir gut. Und ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe noch keine Ehe geschieden. Also dort bin ich relativ dabei, oder? Aber bei dieser Liste muss ich sagen, ein böses Herz, wo Pläne schmiedet, Füße, die auch mal Unrecht tun können, ja, da muss ich sagen, Da bin ich echt froh, dass ich jetzt nicht mehr aufhöre bei dieser Predigt, sondern dass es noch mehr gibt. Ich bin Gott so dankbar, dass er, obwohl ich Taten mache, die er richtig hasst und verabscheut, trotzdem hat er mich geliebt. Und hat er mich so fest geliebt, dass er mir möchte vergeben. Er ist der Erste, der vergibt. Er ist der Erste, der rot und der gelb vergibt. Er ist der, der mich zuerst geliebt hat. Und im Römer lesen wir, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in euch. Also der Geist, der mir meine Schuld vergeben konnte, der lebt auch in mir. Ich habe in einem Team geschafft und wir haben uns ziemlich geärgert gegenseitig. Und auch gekränkt. Ja. Und es ist so, dass wir einen gemeinsamen Auftrag hatten und wir sind uns auch nicht einig über das, wie wir diesen Auftrag erledigen sollten. Wir haben unterschiedliche Ideen, wie wir das machen sollten. Und je mehr wir zusammen gemacht haben, je heftiger sind auch unsere Gefühle geworden. Und das, denke ich, hat auch ab und zu geschwappt zwischen Gelb und Rot. Wir haben uns dann getroffen, um darüber zu reden, wie wir das weitermachen sollen. Und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir die Zusammenarbeit aufhören müssen, dass es nicht geht, dass wir es nicht schaffen, aus einfach unseren Meinungen, aus unserer Sicht, aus unserer Kränkung raus, zum Zusammen weitermachen. Und dann ist aufs Mal der Gedanke gekommen, dass wir da immer wieder das schöne Lied singen, dass die gleiche Kraft, wo Jesus vom Tod auferweckt hat, in uns lebt. Und dass, weil Jesus in mir lebt, ich Grosses erwarte. Und ich sage euch, ab dem Moment, wo die Worte in unsere Mitte gekommen ist, haben wir gewusst, gegen wer wir kämpfen. Dass wir nicht gegeneinander kämpfen müssen, sondern dass der, der uns möchte, auseinanderbringen möchte, ein anderer ist. Und wir ärgern uns immer noch. Und wir sind auch nicht einer Meinung, wie man alles machen sollte. Aber wir wissen, woher. Wir wissen, was das passiert. Und wir haben wirklich eine Zeit zusammen erlebt schon, wo ich denke, wo nur möglich war, weil der Geist Gottes in uns lebt. Und weil wir das Todgemeinte, das Zerbrochene, haben dürfen erleben, wie es neu aufersteht und ein neues Leben hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass du darfst erleben, dass die Kraft, die Auferstehungskraft in dir lebt. Dass Tod glaubt, Tod in unseren Beziehungen wirklich verletzt, wieder darf zum Leben aufkommen. Weil Jesus in uns lebt und weil er möchte Tod wieder auferstehen lassen. Jetzt nehmen wir die gelbe Karte. Die rote lassen wir liegen für den Paul nächste Woche. Und ich habe gedacht, ihr könntet jetzt so einen gelben Flüger basteln. Ich kann auch hier skizzen, keine Angst. Ja. Und wenn die Band raufkommt, spielen wir das Lied miteinander spielen und singen von der Auferstehungskraft. Und entweder nimmst du den Flieger mit heim und kannst ihn an den Kühlschrank hängen. Und immer wenn du ihn siehst, dann kannst du dich daran erinnern und sagen, ist jetzt da wirklich rot oder gelb? Will ich das Ärgernis wirklich landen lassen? Und sonst kannst du auch einfach mal schauen, ob er gut fliegt. Ihr dürft aufkommen. Ich wünsche mir, dass wir zu Männern und Frauen werden, die mit diesen Ärgernissen besser umgehen können. Dass wir sie mit Liebe zudecken können und dass wir die Spirale nicht ihren Lauf lassen können. Und dass wir erleben dürfen, dass die Auferstehungskraft in uns ist und tatsächlich lebt. Ich tue noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Worte. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass du in uns lebst und dass da eine Kraft in uns drin ist, wo kann unsere Beziehungen echt verändern. Wo kann unser Denken, unsere Gefühle, unsere Deutungen wirklich verändern. Und Jesus, wir brauchen dich in diesem Jahr, um wirklich weise umgehen miteinander, um unsere Beziehungen gut zu gestalten und einfach, dass wir schon am Anfang einschreiten dürfen. Dass es gar nicht muss zur Eskalation kommen, sondern dass wir richtig gut drin werden, kleine Ärgernisse mit Liebe zuzudecken. Darum bitte ich dich, du grosser Gott. Amen.